Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am heutigen Tag tritt der Welterlöser auf die Bühne der Welt. Jener, der, wie die Schrift sagt, zum Eckstein geworden ist. Er ist nicht nur der Eckstein des ganzen geistlichen Gebäudes, sondern er ist auch der göttliche Baumeister. Ihm gegenüber steht jener, der nicht aufbaut, der nicht stützt, sondern der demoliert und zerstört, der gefallene Engel. Soweit wir wissen, ist der Grund für das Kommen Gottes im Fleische das Zusammenstürzen des ganzen geistlichen Gebäudes. Wir wissen ja, dass über der Welt der Menschen der liebe Gott die Engelwelt eingerichtet hatte. Und als jener Engel zu Fall kam durch seinen Stolz, dann hat er uns mit hinuntergerissen. Nicht genauso wie ein größeres Gebäude, das auf ein kleineres fällt, das auch zu Fall bringt. Darum hat er auch uns, nicht durch die Erbsünde, wie wir wissen, darum hat er uns diese Abwärtsbewegung des Stolzes ins Herz eingeprägt. Der Stolz, der schlimmste aller Laster. Der schlimmste aller Laster, weil es nämlich die Barmherzigkeit Gottes entfernt, zurückstößt und weil es im Weg steht, weil man so nicht zum Heilmittel gelangen kann. Der Mensch ist wirklich eine erbärmliche Kreatur, klein und schwach und verdient eigentlich große Geduld und Barmherzigkeit. Aber wenn eben im Erbärmlichen sich das nicht mit der Demut, sondern mit dem Stolz verbindet, dann wird ihm nicht die Milde Gottes begegnen. Der Miserable muss der sein, der sich unterordnet, der sich unterwirft, gerade weil er ja sein Nichts, seine Schwäche kennt, weil er weiß, wie sehr er angewiesen ist auf Gottes Barmherzigkeit und Hilfe. Und darum kommt der Heiland in die Welt, damit wir stolze Menschen lernen, demütig zu sein. Dieser Stolz, das ist in gewisser Weise eine unordentliche Nachahmung Gottes. Das heißt, dass wir Gott dann, wenn wir stolz sind, nicht so nachahmen, wie er es von uns erwartet oder uns sogar befiehlt, sondern eben auf eine unvernünftige, unordentliche Weise. Der liebe Gott hat es uns gesagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, der die Sonne scheinen lässt und es regnen lässt, auch über die Sünder. Ja, das sagt er uns, er ermahnt uns zur Wahrhaftigkeit, er ermahnt uns dazu, dass wir gerecht sein, heilig sein. So wann ist es denn dann, dass der liebe Gott sozusagen eifersüchtig wird, dass er sich uns in den Weg stellt? Es geschieht dann, wenn wir unseren eigenen Willen zur Norm aller Dinge machen, zum obersten Gesetz, so wie das der liebe Gott auch tut. Er hat kein anderes Gesetz als seinen eigenen allheiligen, ewigen Willen. Er hat ja auch sein Sein nicht von jemand anders empfangen. Es ist nichts und niemand über dem lieben Gott. Aber über uns, da haben wir die Engel und dann haben wir den Schöpfer. Deswegen kann und darf unser Wille nicht zur Norm werden. Und wenn das geschieht, dann ist das ein Attentat auf Gottes Majestät, auf sein Vorrecht. Der Mensch ist nicht, Gott ist die Norm aller Dinge. Und wer das nicht so sieht, ist wahnsinnig, wie unsere modernen unchristlichen Gesellschaften, in denen wir leben, nicht wo man den Menschen, den lieben Gott vom Thron stößt und meint, man kann dann den Menschen dahin erheben. Dieser Thron, der teilt sich nicht. Der liebe Gott gibt seine Ehre nicht einem anderen. Dem Stolzen begegnet der liebe Gott mit einem gewaltigen Widerstand. Aber der liebe Gott schaut ihm nicht einfach zu, nicht wie alles zusammengestürzt ist, nicht wie das Fundament des geistlichen Gebäudes der Engel und der Menschen implodierte, nämlich nicht indem die Demut verloren ging, das Fundament der Tugend, das Fundament des geistlichen Gebäudes, sondern um uns, die wir doch so langsam sind, zu verstehen, die Demut zu lehren. Deswegen ist er gekommen, deswegen hat er sich erniedrigt. Möchte man sagen, hat sich Gott vernichtet, sich selbst entleert und hat unsere menschliche Natur angenommen. Er ist natürlich nicht zum Sünder geworden, aber er hat sich die Erscheinung des Sünders gegeben, weil er eine menschliche Natur sein Eigen gemacht hat, die wir immer wieder zur Sünde missbrauchen. Und er ist ja gekommen auch in dieser menschlichen Natur, die ihm die allerseligste Jungfrau Maria an diesem Tag, an diesem Fest geschenkt hat, nicht um die Sünde in seinem kostbaren Blut hinzurichten, um den Menschen wieder die Fülle des Lebens, das heißt auch das göttliche Leben, eine Teilhabe am göttlichen Leben durch die Gnade zu schenken. Der liebe Gott wird nicht Engel, sondern Mensch, denn er kann nicht die Engel erlösen, wir wissen das. Engel machen keine Fehler. Die machen auch keine Gewissenserforschung darum. Die ändern auch ihre Entscheidungen nicht. Aber er ist Mensch geworden. Und in gewisser Weise hat es sogar unserer wahnsinnigen Leidenschaft entsprochen. Wir können natürlich nicht wie Gott werden. Wir können uns zu kleinen Göttern machen. Nicht, was natürlich in der modernen Welt immer wieder geschehen ist, auch gesellschaftsweit. Und diesen kleinen Gott, den kommt der wahre, der lebendige, der allmächtige Gott zu erlösen. Was gibt es Schwächeres als den Menschen? Was gibt es Ungerechteres als den Sünder? Da kommt der liebe Gott für uns. Und weil wir nicht dem lieben Gott so ganz und gar gleich werden können, deswegen macht er sich uns gleich. Deswegen kommt er in der Erniedrigung. Sobald der Heiland die menschliche Natur angenommen hat, ist er der Gottheit gegenüber, bezüglich seiner Menschheit, in einem Abhängigkeitsverhältnis, in einem Verhältnis der liebenden Unterwerfung. Also der liebe Gott kann nicht uns so weit erheben, dass wir ihm entsprechen, so wie der Mensch sich das gerne einbildet, der Sünder, der Stolze, aber er erniedrigt sich und kommt in der Demut. Die allerseligste Jungfrau Maria, die hatte diese innere Haltung des menschgewordenen Gottes in ihrer Seele. Natürlich hat sie durch ihre engelgleiche Reinheit eine große Anziehungskraft, möchte man sagen, auf Gott ausgeübt, dass er doch aus ihr geboren werde. Aber es war nicht die Reinheit, die dieses Geheimnis vollbracht oder vollzogen hat. Es waren die Demut und der Gehorsam. Wenn die allerseligste Jungfrau Maria nicht gesagt hätte, dass sie eine Magd, eine Dienerin des Herrn sei, dann hätte sie nichts genützt, dass sie eine Jungfrau war. Der Heiland hat eben nicht gewartet, bis er zum Kreuz kam, sondern hat schon an diesem Tag sein Opfer vorweggenommen. Die allerseligste Jungfrau Maria war sein Altar. Da hat er schon sein Opfer begonnen, nicht wie es in der Schrift heißt, diese Worte, die der heilige Paulus eben auch auf den Herrn bezieht, nicht? Ich bin in die Welt gekommen, o Gott, um deinen Willen zu tun. Das ist das Wesen des Opfers, das ist im Herzen. Die allerseligste Jungfrau Maria war jener lebendige Tempel, den der Heiland schon während dieser 9 Monate dem dreifaltigen Gott gehuldigt hat. So seien wir daran erinnert, dass der Heiland nicht in erster Linie kommt, um Jungfrauen, sondern um demütige Dienerinnen hervorzubringen. Darum geht es ihm vor allem, nicht, dass unsere Seelen diese Gottesbräute, demütige Mägde des Herrn seien. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.